Folge 9a. In Folge 9 war der Ton so unfassbar schlecht, weil ich die Technik nicht im Griff hatte. Wir mussten es wieder gut machen und Steve Baumgärtel war im Mai 2023 nochmal zu Gast. Danach wiederum verschwand diese Aufnahme aus mir unerklärlichen Gründen, aber nun ist sie wieder da. Pünktlich nach Baumis runden Geburtstag. Alles Gute nachträglich, Baumi, aber noch vor dem nächsten Auswärtsspiel in der vierten Liga. Wir haben damals gesprochen über das Karriereende, aber er wusste bereits damals im Mai, dass das Telefon im Herbst wieder klingeln würde, denn, Spoiler-Alarm, Spoiler, Steve spielt seit dieser Saison für den SV Grün-Weiß-Wittenberg-Piesteritz in der mitteldeutschen Oberliga, dieses Mal allerdings nicht um den Aufstieg, sondern vielmehr für den Klassenerhalt in Liga 4. Und es sieht momentan sogar ganz gut aus.
Was war gestern deine erfolgreichste Kategorie im Stadtland Vollpfosten?
Oh, ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall eine, die ich gut abgeschossen habe.
Also du warst stark bei lustige Quatschwörter auf jeden Fall, das weiß ich noch. Und bei Dingen im Schwimmbad.
Ja, oder Dingen in der Schule.
Letztes Mal mit Kopfhörern gesprochen, haben uns die ganze Zeit sicher gefühlt, dass es gut funktioniert. Ja.
Es klang auf jeden Fall gut.
Dieses Mal klingt deine Stimme klingt richtig gut heute.
Gut geölt.
Also auch für die ZuhörerInnen dann später an den Rundfunkgeräten. Sagt man das noch?
Empfängern.
Empfänger, ja. Also heute mit gutem Ton, also zumindest akustisch guter Qualität. Inhaltlich wissen wir noch nicht. Aber heute auf jeden Fall Folge 9a zu Folge 9, eine Zusatzfolge mit Steve Baumgartel. Herzlich willkommen, Baumi.
Hi.
Und heute kann ich offiziell sagen, ehemaliger Handballer.
Wir warten mal noch bis Oktober ab, aber Stand jetzt, ja.
Ach so, also wieder Vorbereitung abwarten, den Sommer genießen und dann schauen, ob das Telefon klingelt.
Genau.
Wir haben uns entschieden, heute eine Folge zu machen, weil die Resonanz auf die letzte Folge so enorm war. Einerseits der Shitstorm gegen mich, weil die Audioqualität miserabel war. Man konnte überraschenderweise doch noch einiges verstehen, aber es gab auch Dinge, die man nicht verstanden hat. Und andererseits, weil es Kommentare gab und sehr, sehr viele Rückfragen. Wollen wir?
Ja.
Ich weiß nicht, wo wir stehen geblieben sind. Wir waren irgendwo bei...
Wir waren an der Stelle, als du dich entschuldigen wolltest für den Ton und für das ganze Ding hier, was du hier veranstaltest.
Ach ja, der schlechte Ton und da kam ein bisschen am Ton gedreht haben wir trotzdem noch, weil wir noch ein, zwei Sachen gefunden haben. Aber jetzt müssten wir wirklich die deutsch korrekt bestmögliche.
Die besteste
Tonqualität haben. Ja. Ehemaliger Handballer, also vorerst. Wir waren ja bei dir zum letzten Spiel gegen Plauen Oberlosa mit dem HC Burgenland.
Genau.
Und ich habe ja, nicht nur ich, es haben viele vermutet, es ist noch nicht das allerletzte Spiel. Und das war es jetzt tatsächlich nicht.
Nein, ich wollte auch alle, die es vermutet haben, nicht enttäuschen.
Ja, richtig, ja. Also es gab noch ein allerletztes Spiel gegen den HBV Jena.
Genau.
Im April.
Ja. Ja. Ich glaube, es war 2 Wochen danach gleich schon wieder.
Also wirklich das allerletzte Spiel. Was ich das letzte Mal, weil das ist ja Folge 9a, Q&A, ja, so Question and Answers, weil es so viel Feedback gab. Also einerseits, wie gesagt, möchte ich gut machen, dass das mit dem Ton so schlecht lief. Und andererseits gab es viel Resonanz zur Folge, weil die den Leuten gefallen hat. Sie hätten halt gern mehr verstanden. Aber es gab auch ein paar Kommentare mit Zusatzfragen, die mir also weder im Vorfeld noch während des Gesprächs eingefallen sind. Die waren aber so gut, dass ich die mitgenommen habe jetzt. Und du bist ja wieder zu Gast. Mhm. Und die möchte ich dich heute fragen.
Na gerne.
Dann aus der letzten Folge ist mir noch eingefallen, ich habe dir eine Stadtrundfahrt durch Naumburg versprochen. Die gab's.
Die gab's.
Hat mich sehr gefreut, dass ich auch schon ein bisschen was erzählen konnte.
Also kulturell waren wir ganz weit oben.
Ja, also ich lebe ja hier auch noch nicht so lange, aber ich konnte schon tatsächlich einiges erzählen. Und ich habe es fast ganz vergessen, noch herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft in der mitteldeutschen Oberliga mit dem HC Burgenland.
Ja, vielen Dank.
Und dem damit verbundenen Aufstieg in die dritte Liga.
Danke.
Die Mannschaft ist jetzt aktuell auf einer spanischen Feierinsel.
Ich glaube, die sind heute oder gestern Abend zurückgekommen.
Ja, befinden uns jetzt in der Woche nach dem Vatertag vor Pfingsten.
Genau.
Aber es wird dann nochmal mit dem Verein eine gemeinsame Feier geben.
Wie ich es mitbekommen habe, ist am 3.6. Vereinsfest in Prittitz. Also
ja. Ist das öffentlich? Können da alle Menschen
hin? Also ich lade jetzt einfach mal alle ein, die Lust haben. Kommen einfach hin. Bier und Essen wird es geben und gute Laune.
Ja, das ist gut. Und Man kann jetzt wirklich offiziell sagen, in 9a, es waren so viele Linkshänder da, es ist jetzt 3-2-1 der Linkshänder-Podcast. Jetzt, jetzt ist es raus.
Also jeder, der noch herkommt, irgendwann werft einfach mit links.
Ja. Wie war das letzte Mal mit dem? Da haben mich auch viele drauf angesprochen, dass du es dir im Kopf vorstellen musst.
Wie man. Ja, das ist wie alle anderen Sachen.
Eine Frage aus den Kommentaren war tatsächlich, wieso hatte Delitzsch damals kein Geld mehr? Aber jetzt, wo ich die Frage lese, da fragt man sich ja, wie kommt das so in Sportvereinen? Warum ist da auf einmal kein Geld mehr da?
Das wurde, glaube ich, ohne jetzt was Falsches zu sagen, viel versprochen von Sponsoren, die dann das einfach nicht mehr halten konnten. Und wenn man dann als Verein mit dem Geld rechnet und es auch schon irgendwie ausgegeben hat und dann kommt kein frisches Geld mehr, dann wird es halt ein bisschen eng hinten raus. Aber tatsächlich zu der Zeit war das gar nicht so unüblich, zumindest in den Vereinen, wo ich war, ja, dass Geld später kam. Und dann hast du halt Spieler halt 1-2 Monate später das bekommen. Aber in Delitzsch war es halt dann tatsächlich so, dass die Präsidentin kam anfangs und hat gesagt, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, die Saison ist gesichert. Und 2 Monate später kam der Geschäftsstellenleiter und meinte, naja, so doll sieht es jetzt doch nicht aus. Ja, und dann hast du dir schon gedacht, gut, es kann ein bisschen dauern mit der Kohle. Aber als er nach 3 Monaten nichts kam, da wurde auch der Trainer unruhig und dann sind wir zusammen zum Arbeitsamt gegangen.
Und weil wir gerade beim Thema Geld sind, eine weitere Frage war natürlich auch, wie laufen Vertragsverhandlungen? Verhandelt der Spieler selbst? Gibt es Spielerberater? Wer spricht da mit wem, wenn es um Vertragsverhandlungen geht?
Als ich damals von Cottbus nach Dessau bin, da hat ehemaliger Trainer von mir hat den Kontakt hergestellt, Peter Melzer. Und mir wurde ein Vertrag zugeschickt und ich habe natürlich dann als junger Spieler einfach unterschrieben, ohne da irgendwas zu verhandeln.
Ja.
So war das halt. Und dann
man fühlt sich als junger Spieler natürlich auch geschmeichelt von einem, war das auch damals Zweitliga-Verein?
Das war Zweitliga.
Ja, damals genau. Ja. Ja.
Das ist ja auch so, dass du von einem kleinen Verein ganz am Rande des Ostens kommst, wo du von dieser Handballwelt, was jetzt alles mit irgendwelchen finanziellen Sachen oder dieses ganze Business, bekommst du gar nicht mit.
Weil ja. Das
viel in Cottbus war aufgebaut auf die Sportschule und auf die Jungs, die da rauskommen. Also Externe waren fast gar nicht da. Und dementsprechend waren halt auch die Verträge alle hier, dein Vertrag, okay, alles klar, danke. Und dann bist du halt in einen Verein gekommen, der ein bisschen professioneller war. Und als jemand, der den seinen ersten richtigen Vertrag unterschreibt, war es dann so, okay, alles klar, Dankeschön. Ich habe vom Verein eine Ausbildung bekommen, wo ich sehr dankbar war oder bin jetzt immer noch.
Ja.
Die Wohnung haben wir gestellt bekommen und alles, was dann on top kam, das war alles Bonus zu der Zeit für mich.
Ja, logischerweise. Also ist das schon dann, dass man dann schon als junger Spieler fast schon ein schlechtes Gewissen hätte oder sich dreist fühlen würde, würde man da noch verhandeln. Also, also weil das Paket schon.
Es klingt dumm, aber zu meiner Zeit war es so. Jetzt ist
ja, definitiv, ne, klar.
Jetzt ist es definitiv nicht mehr so. Also die Jungs bekommen relativ schnell auch mit, wie es im Handball abläuft und wie denn auch die Wertigkeit von demjenigen ist.
Also die letzten Jahre eine extreme Professionalisierung. Ich kenne auch noch Zeiten, in der mit mehr Spielern direkt verhandelt wurde. Mhm. Aber es gibt jetzt mehr und mehr, auch in diesem Markt, Spielerberater, die mehrere Spieler auch unter sich versammeln oder sogar in Agenturen, wo mehrere Spieler sind und die dann auch diese Verhandlung übernehmen. Es ist natürlich einfacher für die Spieler, sich abzusichern und genau zu wissen, wie sind die Vertragsmodalitäten. Und ich meine, es sind ja Arbeitsverträge, auch leistungsbezogene mit variablen Anteilen. Was ist wie viel? Was kommt noch mit rein? Und natürlich ist es für einen selber wahrscheinlich schwierig, so den eigenen Marktwert so direkt zu bestimmen.
Genau so ist es ja.
Und natürlich auch, wie in vielen anderen Dingen, ist es natürlich einfacher, Schuster bleibt bei deinem Leisten, die Spieler spielen Handball und dann gibt es Spielerberater oder Vermittler, die dann für einen das übernehmen, was sie können, nämlich Verträge ausarbeiten, Verträge verhandeln, für denjenigen einstehen, also wie ein Vertreter zu arbeiten, sozusagen für den Spieler.
Ja, also früher war es auch, glaube ich, mehr, okay, hast du mal die Nummer von dem, weil den wollen wir vielleicht holen.
Und genau.
Dann hat jemand angerufen bei dir und dann kannst du dir vorstellen, ja oder nein.
Ja. Und so wie es heute wahrscheinlich noch in den Amateurligen, in den unteren Ligen immer noch läuft.
Definitiv.
Ja, du kennst andere im Verein oder der hat mal mit dem gespielt.
Ja.
Und den rufst du dann an und sagst, willst du nicht zu uns kommen.
Ja, und dann, also ich war insgesamt 5 Jahre in Dessau und nach dem 4. Jahr, da habe ich ja recht gut gespielt. Da hat sich dann ein Spielervermittler bei mir gemeldet, ob ich mir vorstellen kann, dass er, sag ich mal, mich anbietet bei Vereinen.
Ja.
So und das alles macht. Und dann hat er gesagt, es entstehen für mich keine Kosten. Das ist halt immer der Verein, den ich haben will. Und ich so, ja klar, warum nicht? Und
mit wem hast du da zusammengearbeitet? Hast du mit
Björn Schulz und Erik Göttel.
Ah ja.
Und dann kam nach diesen Jahren ein Angebot aus Delitzsch, ob ich denn mir vorstellen kann, das Jahr danach nach Delitzsch zu kommen. Problem war, dass ich noch ein Jahr länger in Dessau hatte, Vertrag, als ich raus sollte in Eriks Augen. Und das haben alles die Vereine untereinander geklärt. Natürlich war Dessau nicht amused, weil sie halt einen Linkshänder auf halb rechts zu bekommen, für den preiswerten Marktwert, den ich damals hatte in Dessau noch, das war halt fast unmöglich.
Ja.
So, und dann habe ich natürlich meinen ersten richtigen Vertrag in Delitzsch damals unterschrieben. Und der war dann so, dass der nicht wirklich ausgezahlt wurde. Das war ein schöner Vertrag, aber der war halt nur auf dem Papier vorhanden.
So, weitere Frage aus der Runde. Was hat das ist ein Zungenbrecher. Steve studiert.
Als ich damals nach Delitzsch bin, da war es eigentlich so, dass die mir einen Beruf im Landkreis geben wollten, weil ich kam ja aus dem öffentlichen Dienst in Dessau. Ja. Und um Kosten zu sparen, wollten sie mich halt halbtags irgendwo unterbringen im öffentlichen Dienst. Und das hat nicht geklappt. Dann habe ich mir gedacht, naja, zu Hause rumsitzen als Vollprofi hast du auch keine Lust.
Ja.
Habe mich an der Uni Leipzig beworben und habe den Sporteignungstest bestanden. Das kam ganz überraschend als Sportler.
Mhm, kann ich mir vorstellen.
Ja, und dann habe ich
halt. Kommen da zu solchen Tests auch Nicht-Sportler tatsächlich?
Ja. Also fast ausschließlich, würde ich sagen.
Ach so.
Weil die wollen Sportlehrer werden oder beziehungsweise.
Ja, nicht unbedingt Profisportler, aber schon.
Wenige Leistungssportler, möchte
ja,
ich meinen.
Okay, kommen, ja, okay, okay.
Ja. Breitensport ja. Macht ja jeder irgendwie.
Ja.
Ja, und dann habe ich Sportmanagement studiert in Leipzig.
Und so bist du dazu gekommen. Also da gibt's keine Geschichte noch dahinter. Das wollte ich schon immer mal studieren und ich konnte das perfekt verbinden, sondern.
Nee, tatsächlich. Ich wollte einfach nicht zu Hause rumsitzen, weil wäre mir zu langweilig gewesen.
Ja, gut, dann erübrigt sich die nächste Frage, ob du jetzt auch in diesem Beruf arbeitest.
Nein.
Oder mit dieser Studienrichtung.
Also ich bin tatsächlich, ich habe länger gebraucht als alle anderen. Das lag daran, dass wir halt
ein bisschen dumm bist.
Ich wollte erstmal das Positive sagen, dass wir.
Das ist ja jetzt nichts Schlimmes.
Dass wir viel trainiert haben zu der Zeit und.
Ach ja, viel trainiert, klar.
Wenn Zeit war, man nicht unbedingt in der Uni war und gelernt hat und deswegen hat es länger gedauert. Ich bin trotzdem stolz, dass ich es abgeschlossen habe, auch wenn es mir heute gar nichts mehr bringt. Beruflich.
Ja, das ist aber mit meinem Studium genauso.
Ach, du hast auch studiert, ja?
Gut.
Mit mir zusammen, oder was?
Das hat ein bisschen länger gedauert, weil ich habe viel trainiert in der Zeit.
Ja.
Nächste Frage. Was ist das beste Spiel deiner Laufbahn gewesen?
Persönlich.
Gibt's sowas? Ja, für sich persönlich. Weil die Frage ist an dich persönlich gestellt.
Boah, also was heißt ein bestes Spiel?
Ja, die Bewertung kannst du jetzt machen. Ist das das Spiel, wo du die meisten Tore geworfen hast? Ist das das Spiel,
also ist natürlich,
wo du mit einer Mannschaft aufgestiegen bist und du deswegen große Emotionen damit verbindest? Liegt ja jetzt in deiner.
Ja, also ich wollte es gerade erklären. Du kannst ein Riesenspiel in der Abwehr machen und hast in der Statistik, die in der Zeitung steht, keinen Wert für irgendeinen, weil da halt einfach null Tore stehen. Aber du kannst auch ein Spiel machen, wo du 11 Tore oder 12 Tore machst, aber viele technische Fehler gemacht hast oder für diese 12 Tore 20 bis 30 Würfe gebraucht hast.
Ja.
Also ich fand immer geile Spiele, oder ein geiles Spiel war, als wir den Aufstieg mit DFK gegen Dessau in der Grubehalle klar gemacht haben. Das war vom Ereignis her, wie es aufgebaut worden war vom Verein, von der persönlichen Emotionalität gegen meinen Ex-Verein.
Ja, natürlich, klar. Ja.
Dann mit den Jungs, mit denen wir vorher zum größten Teil in der Insolvenz waren, mit Delitzsch, dann wieder aufzusteigen. Das war schon so ein sehr emotionales Spiel.
Was war das bisher schwerste Foul, was an dir begangen wurde?
Mir ist mal einer nach 2 Minuten beim Relegationsspiel zum Abstieg mit LVB, ich weiß gar nicht, von wem das war, welches Team, einer ins Sprunggelenk gefallen. Und damit war das Spiel für mich nach, weiß ich nicht, 6 Stunden Busfahrt direkt vorbei.
Ja, ja.
Also es war für mich schlimm, weil ich dem Team nicht mehr helfen konnte, die Relegation zu gewinnen, dass wir die Klasse halten.
Ja, ich glaube, die Frage zielt eher so hin, dass man ja im Handball geht's hart zur Sache, klar. Das mit dem Sprunggelenk klingt ja jetzt eher so wie gestürzt und reingefallen, unabsichtlich.
Ja.
Bei einem Foul geht man eher davon aus, dass man bewusst den Gegner.
Ja, weiß ich nicht, sowas passiert.
Ja.
Und auch wenn es mit Absicht ist, passiert und dann. Ja, keine Ahnung.
Also gibt's jetzt nicht irgendwas, dass du mal, es gibt ja Situationen, auch viele versteckte Sachen, auch ich kenne 1-2 Spieler, die das auch im Angriff perfektioniert haben, die einen Schlagwurf am Mann werfen, und dann den Arm durchschwingen und der zum Beispiel im Gesicht des Gegners landet.
Hm. Ja,
kann so ich zum nicht. Beispiel.
Kann ich mich nicht erinnern.
Nee.
Also.
Nee, ist ja gut. Du bist ja selber auch ein sehr, sehr fairer Spieler. Ich glaube, wenn ich dich jetzt frage, was dein schlimmstes jemals begangenes Foul ist, ja, gab's sowas, wo ja. vielleicht auch persönliche.
Ja, habe ich.
Oder
hab
wo
ich.
Sich übers Spiel vielleicht Dinge entwickelt und aufgebaut haben, wo du selber dann am Ende so heißspornig warst, dass du doch mal.
Tatsächlich habe ich mal ein richtig dummes Foul begangen. Das war, als ich in Groß-Biberau war und wir haben gegen Groß-Umstadt das Derby gespielt und das wurde extra in Darmstadt in der großen Halle vor 1.500 durchgeführt und der damalige Trainer von Groß-Umstadt hat einen auf mich abgesetzt, der mich durchgehend im Spiel sehr, sehr hart attackiert hat. Und wir lagen dann auch 3 Minuten vor Schluss mit 4 hinten, also nicht mehr aufholbar. Und ich war echt frustriert und der Rechtsaußen von Umstadt läuft einen Konter und ich hinterher, ich glaube, so schnell war ich noch nie, habe ihm, bevor er werfen konnte, eine Clothesline gegeben und in dem Moment habe ich schon gedacht, oh Gott, was war das jetzt für eine dumme Aktion? Dann habe ich direkt so bei allen entschuldigt, die in dieser Halle waren, ja. Aber natürlich, also logisch, rote Karte,
ja.
Habe mich dann natürlich bei ihm nach dem Spiel entschuldigt und er hat dann auch zum Glück gesagt, ja, halb so wild, ist nicht viel passiert. Aber es war halt, das war richtig dumm.
Wenn du jetzt aufhörst, ich glaube, das haben wir das letzte Mal schon halb beantwortet, wenn du jetzt aufhörst, schaust du dir weiter Handball an? Ich glaube, da haben wir das letzte Mal schon gesprochen. Also wenn du einen persönlichen Bezug hast, wenn du jemanden zuguckst, den du kennst.
Dann auf jeden Fall.
Dann ja.
Wenn es passt und wenn ich halt auch Lust drauf habe, ja. Ergebnistechnisch, werde ich mir sicherlich die Ligen weiterhin angucken.
Ja.
So, um zu wissen.
Auch live zu spielen gehen oder eher nicht?
Na, da muss ein persönlicher Bezug.
Da muss, also für ein Live-Spiel muss wirklich ein persönlicher Bezug da sein. Ja. Ansonsten eher so am Ticker, in der Tabelle.
Na ja, Ticker auch in Ausnahmefällen, aber Montag auf Arbeit.
Nee, nicht, Ticker meine ich jetzt nicht, dass man Tor für Tor guckt. Mhm. Das habe ich jetzt, aber so, dass man Ergebnis.
Ja,
guckt.
Das denke ich schon.
Tabellen checkt und so.
Bin ja auch
internationale Spiele, EM, WM.
Ich bin affin und mag ja auch Tabellen und
ja,
Statistiken.
Ja, Excel,
und
so. Ich weiß, ja, du bist alles. Der Excel-Gott.
Ja, Gott nicht.
Ach, naja, weit weg bist du nicht. Ja.
Optisch, ja.
Mhm. Mhm.
Internationale Spiele, oh, weiß ich nicht. Champions League läuft ja auch irgendwelchen komischen Sendern immer und die Euroleague auch und dann habe ich auch keinen Bock, denn es ist so spät. Und,
ja, so spät ist für mich auch ein Thema, tatsächlich. Wenn du, das ist jetzt eine sehr, warte mal, haben wir noch eine Handballfrage? Die angenehmste Person, die du aufgrund des Sports kennengelernt hast, puh, da gibt es, denke ich, viele, oder? So als Sportler untereinander, da kann man nicht jetzt so die ein oder andere Person herausheben.
Nee, also das sehe ich auch so. Du hast immer in einem Team Leute, mit denen du nicht klarkommst.
Ja.
Beziehungsweise nicht so eng bist wie mit anderen. Und dann gibt's welche, die sind halt einfach dabei, die sind nicht angenehm oder die sind auch nicht unangenehm. So.
Ja.
Ist wie in der Familie.
Ja. Wie gehst du, das ist so Spielertypfrage, wie gehst du auf Mitspieler zu, die auf dem Spielfeld Mist gebaut haben, Fehler gemacht haben? Wie gehst du das an?
Kommt drauf an, Spielstand, die Situation, also was es für ein Fehler ist.
Ja.
Also Fehler passieren, ne?
Klar.
In meiner mittleren Handballkarriere war ich sehr, weil wir zu der Zeit, glaube ich, eine sehr disziplinierte Truppe waren, die wenig Fehler und wenig dumme Sachen gemacht
ja.
hat. Und wenn dann einer so aus der Reihe getanzt ist, dann waren wir schon sauer auf denjenigen.
Ja.
Weil es einfach unnötig war, weil es unserem Stil nicht entsprach.
Ja.
Jetzt muss ich sagen, weil ja auch die Liga-Zugehörigkeit ein bisschen tiefer war, ist es klar, dass noch mehr Fehler passieren und dann ist es gar nicht mehr so schlimm, weil man wird reifer, man kann Fehler ausgleichen und wenn man verloren hat, dann ist es so, dann war der Gegner wahrscheinlich besser. Wenn er nicht besser war, arbeitet es die Woche an dir und dann ist es für mich auch okay. Also klar.
Ja, das ist für mich auch zweigeteilt. Das eine ist wirklich, und ich glaube, darauf zielt die Frage ab, was passiert in der Situation, weil in der Situation im Spiel geht's ja auch um was, also um den Sieg, um die Punkte. Worum auch die Meisterschaft vielleicht sogar, ne? Also wie reagiert man in der Situation? Und das andere ist dann vielleicht eher im Nachgang. In der Kabine spricht man drüber oder in der Trainingswoche danach. Weil ich glaube, als erfahrener Spieler möchte man schon, so schätze ich dich auch ein, so die Erfahrung und das Wissen schon weitergeben. Und ich glaube, andere nehmen das auch gern an von jemandem, der auch höherklassige Erfahrung gesammelt hat.
Ja, also ich bin hinten raus auf jeden Fall ruhiger geworden in so einer Federanalyse, die jetzt im Spiel ist. Also
ja.
Nicht mehr so persönlich enttäuscht oder sauer auf denjenigen, sondern
ja.
Mehr motivierend.
Passiert, so weiter geht's.
Ja,
und dann
genau.
Okay, ja.
Aber wenn es dann natürlich 3-4 Mal passiert, dann bin ich auch hinten raus nochmal laut geworden.
Ja, klar, logisch. Wir müssen essen gehen.
Okay, guten Appetit.
Guten Appetit. Lass nochmal einen kurzen Soundcheck, weil wir jetzt das Problem ausgemerzt haben, ob wir jetzt nicht generell auch besser klingen. Na, also noch besser quasi in Part 2 nach dem Mittagessen.
Also sage ich jetzt Sachen.
Ja, Dinge.
Gut, mache ich.
Was gab's zu Mittag, Baumi?
Nudeln mit Tomatensauce und Käse und für die, die nicht so viel Geschmack haben, mit Semmelbrösel noch drauf.
Nee, das ist zum Verfeinern. Also das ist genau für Leute, die Geschmack haben.
Gottlos war das.
Egbert Erler wird referenzieren können und wird, denke ich, auch Bezug drauf nehmen bei Gelegenheit. Dass er da, der hat das nämlich auch hier kennengelernt. Kannte das vorher nicht. Ich kannte es ja vorher auch nicht. Hier ist es eine große Tradition. Man muss ein bisschen mehr Soße nehmen, weil die nehmen ganz schön...
Die ziehen. Ja, also ich wurde gezwungen, das mal zu kosten und es... Ja.
Part 2 nach dem Mittagessen. Ich warne dich schon mal vor, es wird ein bisschen deeper.
Soll ich jetzt meine Beine dafür öffnen? Oder?
Noch weiter. Muss man extrovertiert sein und ein Menschenfreund sein, um im Leben voranzukommen? Und das jetzt in die ins Suppenkoma rein, ja? In diese Bettschwere für Mittagsschlaf.
Boah, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage.
Ist eine sehr gute Frage.
Ist es, aber sehr schwierig, ich glaube nicht, weil jeder so durchs Leben kommt, zum größten Teil, wie er sich es selbst vorstellt. Und wenn man halt, also meine Meinung, wenn man es ändern will in seinem Leben, dann macht man das einfach. Und nicht mit guten Vorsätzen zum neuen Jahr, sondern jetzt.
Weil auch jeder vorankommen mit sich, also weil jeder, was denn, weil du so, weil das dein Pegel so wenig ausschlägt? Warte mal, ich guck nochmal schnell. Eigentlich habe ich hier das Gleiche. Warte mal. Mann, heute sind wir aber auch penibel, was das angeht.
Ja, ich finde nur nicht, dass hier irgendwas nicht hinhaut.
Nee, das sieht doch gut aus.
Okay,
gut. Ja, passt.
Vielleicht muss ich einfach lauter reden. Wie deine Erzählerstimme.
Ich spreche tatsächlich mit meiner Erzählerstimme. Aber trotzdem, ich habe die letzten Male immer aufgepasst, weniger Dialekt zu sprechen. Ist mir selten gelungen.
Hattest du hier viel Dialekt? Also mir fällt es ja nicht auf, weil wir uns ja auch schon eine Weile kennen. Wenn man es selbst hört.
Mich beeinflussen immer die Dialekte, mit denen ich mich umgebe.
Na, dann können wir doch.
Also als ich in Halle aufgewachsen bin, da konnte ich kein G sprechen, also Buchstaben G.
Ja.
Also das ist dort so, ihr wollt. Und in Dresden ist ein bisschen Sächsisch mit reingekommen und ich habe tatsächlich mit einem Berliner zusammen studiert, mit dem ich viel zu tun hatte. Und in der Zeit habe ich auch angefangen zu Berlinern, obwohl das überhaupt nicht meine Ecke ist. Und ich glaube, alle Berliner fanden das, wenn sie es mal gehört haben, wahnsinnig ekelhaft. Also es ist wie, wenn Schwaben Sächsisch reden oder es versuchen.
Also ich finde,
das klingt dann auch super peinlich.
Ich bin ja auch aus der Ecke Berlin. Und ich finde es immer sehr amüsant, wenn man dann im Gespräch, wenn einer dann auf einmal anfängt mit Ecke.
Ja.
So einfach, weil du mit dem eine Weile gesprochen hast.
Ja. Ja, und jetzt gerade in der Zeit, in der ich aktiver Pressekonferenzen gemacht habe, aktiver Live-Spiele kommentiert habe oder auch den anderen Podcast gemacht hatte, hatte ich noch mehr drauf geachtet. Weil da bist du ja auch bei Auswärtsspielen unterwegs und Presse so, also dass man einfach, mir geht's nicht darum, meine Herkunft zu verleugnen oder irgendwie was zu verstecken, sondern ich möchte mich gut verständlich ausdrücken. Punkt.
Dann mach's doch endlich mal.
Ja, ich, wie gesagt, ich gebe mir ja Mühe.
Gut.
Eine weitere Frage ist, deswegen auch diese Deepness, und das ist eine Frage, die ich mir selber ab und zu stelle. Was würdest du deinem eigenen 18-jährigen Ich raten? Mit der Erfahrung von heute? Da ich mir die Frage öfters mal beim Spazierengehen mit dem Hund, stelle ich mir auch solche Fragen ab und zu, weil da hat man ja Zeit zum Denken. Ne? Der Hund läuft, man bewegt seine Füße, den linken nach vorne, den rechten nach vorne, ist nicht besonders anspruchsvoll, aber man kann viel nachdenken. Und bei dieser Frage komme ich zu dem Schluss, in meinem Leben habe ich alles so gemacht, damit ich hier gelandet bin.
Genau.
Ob bewusst oder unbewusst. Und ich bereue auch, ich bereue ein paar Sachen, ja, aber nicht viel. Das ruft meine Omi an. Hey, das ist wichtig. Bei meiner Omi gehe ich ran. Bei mir, warte mal kurz. Omi?
Nein, nicht die Omi.
Ach so, der Vati.
Ganz kurz, mein Lieber. Erstens rufe ich an, weil mein Telefon vorhin in die ewigen Jagdgründe gegangen ist. Also falls du mich erreichen möchtest, dann habe ich mal mein Festnetz wieder aktiviert. Für
ja, okay. Dich
wunderst und denkst, ich bin abgehauen oder so.
Ja.
Okay. Und ich denke mal, Freitag habe ich dann vom Telefon.
Gut. Ja. Na, dann meldest dich einfach, würde ich sagen, wenn du einen sagst. Gut. Ja, gut, Papa.
Bis dahin, ciao.
Liebe Grüße, tschüss. War ich jetzt noch mittendrin in meiner Ausführung? Ach, dieses, ein paar Sachen bereue ich, ja, aber grundsätzlich ist ja der Weg, der mich jetzt hierhin gebracht hat und der ich jetzt bin, ist ja das hat mich ja alles geprägt. Das heißt auch viele Jahre Leiden gehören zu meinem Leben dazu. Das klingt jetzt dramatisch, aber es ist so. Also viele Jahre, die mein Leben nicht schön war. Das weiß ich aber auch streng genommen auch erst jetzt, weil ich jetzt weiß, wie schön es sein kann. Also in dem Moment kam mir das alles gar nicht so schlimm vor. Mhm. Rückblickend sehe ich das schlimm. Und den einzigen Rat, den ich mir wirklich geben würde, an den habe ich mich unbewusst oft gehalten, aber nicht immer, weil ich bin jetzt vom Typ her kein reiner Kopfmensch und kein reiner Bauchmensch. Ja, also ich durchdenke alle Entscheidungen immer sehr. Also denke. Was ich mir aber raten würde, ist, durchdenke das, wie du das willst. Wenn du dabei ein schlechtes Bauchgefühl hast, dann mach's nicht. Egal, wie verlockend vielleicht die Zahlen, Daten, Fakten so kopftechnisch sind. Mhm. Wenn dein Bauchgefühl sagt, ich fühle mich damit nicht wohl, dann mach's nicht. Weil in der Vergangenheit hat sich immer bestätigt, ja, bei dem Job gibt's vielleicht gutes Geld und vielleicht noch das und ein paar Urlaubstage, vielleicht mehr. Aber vielleicht hast du da oder da so ein paar Minuspunkte, die du aber für deinen Seelenfrieden oder für deine, zum Glück kann ich schneiden. Für die Zufriedenheit brauchst, und wenn die nicht sind, dann lass lieber ein paar andere Sachen weg, eher für die Zufriedenheit.
Also würde es mir heute schlecht gehen, würde ich sagen, ich hätte mir auf jeden Fall was anderes geraten, so von Lebensweg, aber da es mir gut geht, beruflich wie privat, weiß ich nicht, ob ich mir da irgendwas raten würde. Ich glaube, ich würde einfach sagen, mach so, wie du denkst.
Ist auch wieder, finde ich, paradox, weil fragst du solche Fragen, Leute mit sich selber nicht auseinandersetzen und das quasi so blauäugig so, ne, was würdest du dir raten? Dann kommt dann keine wirkliche Antwort, ich würde alles doch genauso machen, weil die ja eh nicht so selbstreflektiert sind. Und Leute, die selbstreflektiert sind, sagen, ich würde nichts anderes machen, eben weil sie selbstreflektiert sind und weil sie genau wissen, dass sie alles dafür so getan haben, damit sie dann heute da sind. Und auch das führt ja dazu. Das war jetzt ein dummer Satz, oder?
Ich habe mal verstanden.
Ja, na also, du
wir sind ähnlich dumm.
Das habe ich schon früh gemerkt. Wichtige Frage, auch in der Q&A. Hast du ein Lied für die Playlist?
Ich war am Mittwoch im Glätthaus in Cottbus auf ein Feine Sahne Fischfilet. Ich hatte zwar letztes Mal schon Feine Sahne Fischfilet, aber ich würde vom neuen Album Diese eine Liebe gern nehmen wollen.
Das ist eine sehr gute Wahl. Glätthaus, wie viele Leute passen da rein?
270, 300.
Ach Quatsch, so klein?
Ja.
Ah, das ist ja geil. Ah, das sind tatsächlich geile
Aber Konzerte. Es kann auch gelogen sein, es können auch mehr.
Ja, aber ich denke, alles bis 500 ist wahnsinnig klein.
Ja, also es waren keine 1000.
Und ich habe gesehen, dass du ein Foto mit Monchi hast.
Ja, das war sehr, sehr, sehr überraschend. Leadsänger von Feine Sahne Fischfilet. Das war die Promotour, bevor sie jetzt richtig auf Tour gegangen sind. Da haben sie in problematischen Städten, wo halt auch viele rechte Gewalt in der Vergangenheit war und immer noch ist, mit Absicht gespielt. Da waren sie jetzt in Cottbus, in Bischofswerda. Ich glaube, in Schwerin waren sie. So halt. Da wollten wir raus und haben uns gewundert, warum nach dem Konzert die Leute einfach nicht weitergehen und immer wie zu Ostzeiten stehst du an. Das habe ich nicht miterlebt, aber vom Hörensagen stehst du an. Das geht.
Und hast du dich mit angestellt?
Natürlich habe ich mich angestellt.
Klar, natürlich.
Sie stellt sich gerne an. Und dann stand er da. Und dann sagt Erik so zu ihm, meine Frau hat ein Bild mit dir, jetzt will ich auch eins. Und da haben wir ein Bild gemacht.
Ja, das ist geil.
Und das kommt sicherlich auch an den Kühlschrank von der Familie.
Ja.
Also ich hoffe.
Wo das andere Bild ist, entstanden ist, weiß ich auch. Ich weiß es. Im Dynamo-Stadion in Dresden, als wir Vorband waren, zusammen mit Schmutzki für die Toten Hosen.
Mhm.
Das war auch ein schöner Abend. Da habe ich kein Bild mit Monchi.
Kommt noch.
Ach, naja. Aber Konzert möchte ich mir
ich glaube,
Monchi
ist Linkshänder, du könntest
ansehen.
Ihn einladen.
Ach, Quatsch.
Habe ich jetzt nur gesagt, um
ach so,
anzufixen. Wegen, aber er wird es bestimmt machen.
Denke ich auch. Mir ist jetzt keine clevere Kopf- oder Zahlfrage eingefallen. Schreibst du lieber mit Kuli oder lieber mit Bleistift im Büro?
Kugelschreiber.
Hast du eine bestimmte Kugelschreibermarke oder ein bestimmtes Modell?
Man muss dazu sagen, dass ich in der Verwaltung unter anderem für die Beschaffung zuständig bin. Und
ja.
Ich kann mir alles bestellen, was ich will.
Ja.
Was für die Arbeit wichtig ist.
Ja.
Aber ich habe nur einen einzigen Stift auf Arbeit.
Quatsch nicht.
Ich habe einen Kugelschreiber und das ist so ein ganz, ganz einfacher für 30 Cent.
So dieses mehreren Farben gibt mit diesem silbernen Ring
genau,
zum Zuschrauben.
Genau den.
Die sind von Schneider, glaube ich.
Kann sein.
Also keine Werbung hier, aber ich zum Beispiel kann es auf wirklich, ich kann es nicht ab, wenn ich einen Kugelschreiber oder einen Feinliner oder so ein Roll, hier so ein Gelstift, wenn die nicht gut schreiben, da drehe ich durch. Ich schmeiß die weg. Also wenn ich hier einen Kugelschreiber in der Hand habe, der vielleicht so
ist.
Es gibt kratzige Kugelschreiber. Es gibt welche, die nicht durchgängig die gleiche Linie ziehen. Das heißt, wenn du ein Wort schreibst und du da ständig, da sieht es aus, als hätte da ein
kleiner Schlaganfall.
Ja, geschrieben, so weißt du. Und da habe ich ja ein Modell auch gefunden tatsächlich. Denn mit dem schreibe ich, wenn du nur einen Stift hast, ich würde ihn dir mitgeben, wenn du möchtest. Der schreibt.
Kannst du mir auf dem Stift unterschreiben?
Dann muss ich einen anderen Stift zur Hilfe nehmen. Aber ich sage jetzt auch nicht, wie er heißt. Er ist von der Marke, die ich gerade eben schon genannt habe. Aber das ist ein mega starker
wenn
Stift.
Wenn der
kein Quatsch.
Wenn der gut schreibt, ich kann ja auch besondere Dinge abfragen.
Ja.
Dann hau ich den mal in die Verlosung rein.
Was für eine Verlosung?
Na, dass wir den bestellen.
Ja. Ach so. Ich dachte, wir machen jetzt hier ein Gewinnspiel im Podcast oder so.
Oh, können wir machen. Wenn der gut schreibt, schreibt mich an. Ich schicke euch den Stift zu.
Unter allen Anschreibenden mit einem Autogramm
auf dem Stift.
Von Baumi auf dem Stift und von mir.
Oh.
Ja, das will keiner haben. Aber doch. Deine Unterschrift wollen die Leute haben. Also Kugelschreiber. Gut, nee, kann ich mit leben. Bin ich auch so. Also ich bin wie gesagt da sehr hinterher, dass Stifte, mit denen ich schreibe, dass sie gut schreiben. Alle anderen fliegen direkt.
Deswegen,
ich hasse das. Ich hasse es wirklich.
Stifte, die nicht keiner nicht meine Schrift gestern lesen, weil der Stift schlecht war, den ich zur Stadtland Vollidiot hatte.
Mm, klar.
Nicht mal ich.
Na, wollen wir jetzt noch eine Runde spielen mit dem Stift oder was? Baumi, dankeschön für Folge 9a mit Steve Baumgärtel.
Sehr, sehr gern.
3-2-1, der Linkshänder-Podcast. Ah nee, wir haben den ja umbenannt irgendwann in Nice Menschen, weil ich ja nicht nur Sportler und Handballer hier habe. In Folge 10 hatte ich ja Christian Herschel zu Gast.
Wenn du jedes Mal das Ding umbenennst.
Nee, mache ich doch nicht jedes Mal.
Wie sollen die
das
Leute?
Ding heißt jetzt Nice Menschen.
Okay.
Gut. Und so bleibt's auch. Nice wegen nett.
Ja. Nicht wegen dir.
Michael wenn man nice. Da eine Parallelität, Parallele entdeckt, vielleicht.
Ich mag Wortspiele.
Gut. Danke, Baumi.
Alles
aber
gut.
Möchtest du noch jemanden grüßen an dieser Stelle? Das letzte Mal hast du ja auch gegrüßt, aber das hat ja keiner gehört.
Ah, stimmt. Alle, die mich kennen und mögen. Und alle, die mich nicht mögen. Ich liebe euch.
Tschüss.
Tschüss.